herzlich willkommen. Hier spricht Klamra Lambert Jatz,
der Jazzroboter. Herzlich willkommen.
Die Folge 23. Wir sind wieder für Sie da mit besten Infos und Neuigkeiten aus der Jazzwelt.
Ja, da stelle ich mir gleich zwei Fragen. Einmal, kannst du dich noch an die Jazzrobots erinnern?
Ja, die waren lustig. Ja, ne? Genau. Have you been in the chat? Ich habe den doch in der letzten Folge, ach nee, in der vorletzten, glaube ich, auch zitiert. Da meinte ich, du solltest nochmal in the chat gehen.
Ja, ja, in the chat.
Ja, weil du irgendwie die Akkorde von Someday My Prince Will Come nicht wirklich aus dem FF.
Als Bassist spiele ich natürlich meistens nur die Buchstaben.
Ja, richtigen Kästchen musst du treffen.
Ja. Genau, die Jazzrobots, das war so ein YouTube-Format, ne? Ich sehe gerade hier, das ist auch schon über 10 Jahre alt, von 2010, wo sich so zwei Roboter mit Roboterstimmen über Jazzmusik unterhalten. Sehr lustig. Ja. Also wenn ihr alles durchgehört habt von uns und die nicht vorhandene Playlist, dann hört euch doch nochmal die Jazzrobots an.
Ja, die sind wirklich sehr witzig. Die unterhalten sich darüber, ne, wie es bei der letzten Jam-Session abging.
Genau.
Und was sie gerade practicen, natürlich auch immer wichtiges Thema. Und
so. Ja, besonders lustig wird es, weil das so automatisierte Sprachausgabeprogramme sind, wenn sie dann so Rhythmen sich gegenseitig vorsingen.
What do you play there? Ba da ba do do ba do ba do ba was killing. And I played ra ta 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 ta. That was killing too. You've been in the shed. No, you've been in the shed.
Okay. Das gucke ich mir gleich nach Aufzeichnung nochmal an.
Das ist echt ultra lustig. Guck gleich auch nochmal.
Ja, sehr gut. Und dann natürlich schließt sich für mich die Frage an: Folge 23. Das heißt, das ist die große mysteriöse Illuminaten-Folge. Weil die 23 ist ja eine, wie sagt man, eine okkulte Zahl.
Ja, genau, gilt als die Verschwörungszahl. Hast du damals auch diesen Film gesehen mit August Diehl?
Natürlich.
Ja, war irgendwie so ganz gut, aber auch nicht so richtig gut. Es gibt wohl auch noch einen mit Jim Carrey, auch zum Thema 23, habe ich nie gesehen, aber werde ich natürlich jetzt mal nachholen.
Ja, und wir müssen natürlich schauen, was heute Okkultes passiert in der Sendung. Jetzt könnten wir ja natürlich so ein bisschen so paranormale Grenzbereiche streifen bei der Aufnahme dieser Folge. Du hattest ja schon so einen kleinen Kobold bei dir im Skype. Poltergeisterscheinung im Hause Lambert.
Das Skype-Kabel war defekt.
Ja.
Also ich habe so ein eigenes Kabel nur für Skype, das ist grün.
Ja.
Und das musste ich mit so einem Glockengelöt.
Ja.
Ne, mit so einem, so kannst du dich hinten draufstellen.
Und
dann
Helikopter macht das einmal so.
Ja, genau, macht es einmal. Und dann müssen sie vorne an dem Ding ziehen, an der Kuppe.
Ja.
Und dann kommen sie da raus.
Genau.
Und das habe ich dann gemacht und dann, genau.
Sehr gut.
Also wieder heile und dann konnte ich wieder skypen, ja. Wir zeichnen nämlich remote auf, ne? Die Leute denken ja immer, ich reise immer nach Hamburg, stimmt nicht.
Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt gar nicht mehr.
Ich komme nie wieder, aber.
Du wolltest doch in die Ria-Bar.
Ah ja, stimmt, ja. Das mache ich noch. Ich komme wahrscheinlich schon nochmal vorbei. Vor allem, weil ja auch unsere Präsentatoren in letzter Zeit immer aus Hamburg kommen.
Ja.
Wie zum Beispiel dieses Mal auch die Mutter, unsere Lieblingskneipe in Hamburg.
Die Mutter, toll.
Ja, ja. Ist unser Präsentator für diese Folge. Die Mutter liebt Jazz.
Ja.
Würde man gar nicht denken, ne? Wenn man da hingeht, läuft nie Jazz
eigentlich. Ja.
Nicht mal Jazz-Verwandtes.
Nein.
Aber heimlich hören die dann immer tagsüber, wenn sie ausnüchtern, die Leute, hören sie immer Jazz. Ja, und unseren Podcast.
Genau, Jazz ist wahrscheinlich auch so eine Musik, die hört man dann heimlich unter der Decke.
So wie wir früher. Konntest ja nicht mit hausieren gehen.
Nein, das stimmt. Ja, also. Genau, aber heute kann alles passieren. Die paranormale Folge. Wie vertont man eigentlich Paranormales?
Kennst du nicht diese Titelmelodie von Akte X?
Ja!
Das ist gut eigentlich, ne?
Genau.
Irgendwie hieß der Komponist, er hieß irgendwie wie Marky Mark, ja. War das Marky Mark?
Snow war dieser One Hit Wonder mit Informer. Na, 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 na. Und der Komponist von dieser Titelmelodie heißt auch Snow. Ich glaube Mike Snow. Ich weiß aber
nicht. Aber das ist nicht Informer.
Ich weiß
nicht
es
der gleiche.
Nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Was hier harmonisch passiert, ist ja interessant. In der Akte X Titelmelodie ist ja das hier.
Ja.
Das ist ein, ich würde das ausdeuten als A-Moll in diesem Fall, mit einer kleinen Sechste.
Das ist eine Art Äolisch, könnte man sagen.
Genau.
So also Äolisch.
Genau, ein schnöder A-Moll-Akkord. Aber durch dieses Spannungsfeld hier, das E, was zum F sich in einem Halbton bewegt, wird es irgendwie mysterious.
Ja, pass auf. Und was ist, wenn du jetzt von da gehst? Du hast den A-Moll-Akkord mit der kleinen 6. Und jetzt pass auf, was jetzt passiert.
Ja.
Große 6?
Ja.
Was haben wir dann?
James Bond.
James Bond, so ist es. Da ist auch einmal James Bond.
Genau, da klingt es gleich geheimagentenmäßig.
Es sind immer nur die Sechsen, die das Genre bestimmen.
So, und jetzt sage ich dir einen absoluten Geheimtrick. Jetzt haben wir diesen... Oh, jetzt piept's hier. Warte mal, ich mach mal kurz auf den...
Ja, kommst ins Birdland, wir brauchen noch einen Bassisten. Komm vorbei, Felix, bitte. Wir haben wieder keinen Bassisten hier. Kannst auch E-Bass spielen. Nimm den Fretless, bitte, 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 heute Abend. Brauchen unbedingt jemanden. Komm. Someday my Prince will come, hast du jetzt geübt. Guckst jetzt wirklich, was da gerade los ist auf deinem... Das würde ich ja niemals
wagen. Ja, das stimmt. Letztlich klingelt's an der Tür, aber ich habe kein Paket bestellt und ich bin der Paketbote für das ganze Haus hier in meinem Geschoss, in dem ich wohne. Deswegen lasse ich es jetzt, daran zu gehen. Genau, nochmal hier zurück zu den... Was hast du mir gerade erzählt, bevor mein Handy piepte?
Naja, dass die Sechsten eigentlich das Genre bestimmen, das war so meine These. Kleine Sechs ist Aliens, dann kleine Sechs auf große Sechs ist auf einmal Geheimagent.
Geheimagent, richtig.
Ja.
So, jetzt haben wir aber diesen A-Moll-Akkord mit dem F. Und wenn ich jetzt im Bass einen A spiele, habe ich einen A-Moll-Akkord. Wenn ich jetzt einen F spiele...
Ja, das ist ein F-Major.
Ein F-Major-Akkord. So.
Ja.
Und jetzt kennen wir hier die Titelmelodie von Akte X. Jetzt gibt es aber auch die Titelmelodie von Stranger Things.
Ja.
Weißt du, wie die funktioniert?
Ich habe das mal gesehen und ich weiß, dass es viele Leute ganz toll fanden und ultra kultig, weil es so 80s-mäßig war, aber ich habe es jetzt nicht im Ohr.
Ich glaube, spiel
doch mal.
Ungefähr genauso.
Nee. Aha.
Genau wie die Akte X-Melodie.
Mochtest du gerne, ne? Wahrscheinlich.
Was?
Diesen Retro-Kram da. Wie heißt die Serie?
Stranger Things.
Stranger Things,
ja. Ich war gut unterhalten.
Ja.
Genau. Was ist noch gruselig? Ich finde ja gruselig den verminderten Akkord.
Oh ja. Welchen nimmst du?
Von C. Natürlich.
Ja, super. Ja, kann man immer viel mitmachen mit dem Verminderten. Lang lebe der Verminderte ist auch Wahlspruch gewesen bei uns unter den Jazzstudenten früher.
Da geht gleich so eine Spannung auf, ne?
Geht gleich eine Spannung auf. Ein großer Fan des verminderten Akkords war auch Django Reinhardt.
Ah.
Sehr geliebt, sehr geliebt.
Genau, weil der Verminderte lässt sich natürlich im harmonischen Kontext als Zwischendominante einsetzen.
Genau.
Da klingt er eher harmlos, aber so für sich stehend. Wird's wirklich gruselig, oder?
Mhm, ja. Kann man erstmal was mit anfangen, finde ich gut.
Noch mysteriöser wäre natürlich der übermäßige Akkord.
Ja.
Da klingt's immer eher nach Zauberei. Mhm. Magic.
Ja, das war ein bisschen Harmoniekunde mit Felix. Vielen Dank,
super.
Klasse.
Nein, mir wurde gesagt, die Leute finden es sehr heiter, wenn wir so ungelenk rumdudeln im Hintergrund. Deswegen wollte ich das gleich abfrühstücken zu Beginn der Aufnahme.
Ja, da kann man ein bisschen mitkommen. So, ne? Obwohl es ja überhaupt nicht geklappt hat, on remote zu jammen. Ich habe auch noch keine Rückmeldung bekommen, wie das besser gehen sollte. Die Leute fanden es sehr gut.
Die Leute sehen ja auch gern das Scheitern oder hören.
Es scheint einen Jazzclub zu geben in Hamburg, der irgendwie jetzt angesagt ist. Der Brückenstern, du bist da gewesen. Was ist da los? In Hamburg, da tut sich wieder was.
Ich war nicht da, zumindest nicht in letzter Zeit. Den Laden gibt's eigentlich ewig. Da läuft Jazz seit vielen Jahren, aber die haben jetzt mittlerweile ein richtiges Programm, ist mein Eindruck. Und Flyer, die sie verteilen und sowas. Also da tut sich was. Das liegt auch an dir am Ende des Tages, weil du hier so viel gemeckert hast, dass es in Berlin alles viel toller ist als in Hamburg. Deswegen haben sich die Hamburger wahrscheinlich gedacht, oh, der Lambert, den müssen wir beeindrucken. Und da gibt es jetzt Konzertreihen noch und nöcher in Hamburg. Also es wird gejatzt.
Ja,
es wird durchgejatzt.
Und tatsächlich werden ja auch viele Berliner Bands jetzt eingeladen, um im Brückenstern aufzuspielen, so, damit die mal zeigen können, wie man das hier so macht.
Ja.
Ja, finde ich super. Da gehen wir auch mal hin, oder? Bei Zeiten. Nächstes Mal, wenn ich nach Hamburg komme, gehen wir in den Brückenstern, in die Ria Bar und dann am Ende natürlich in die Mutter.
Und in die Jazz Hall.
Die Jazz Hall, ach nö. So, oder?
Ist halt, naja, gut.
Und ins Birdland.
Und vielleicht ins Stellwerk. Aber das gibt's nicht mehr, ne?
Das Stellwerk gibt's, glaube ich, schon noch, aber ich glaube, das ist kein Jazzclub mehr. Der im Bergedorf, das White Cube.
Das White Cube, ja. Da war ich auch noch nicht. Guck mal.
Weitere Rückmeldung, mehr Love-Content wird sich gewünscht, habe ich gehört.
Ja,
also die Leute wollen ein bisschen mehr Private Talk. So. Das kann man nicht erzwingen, liebe Freunde. Ich weiß, ihr wünscht euch so ein bisschen mehr Seelenexhibitionismus und so. Das muss aber aus dem Moment heraus entstehen. Ja. Das kann man nicht vorbereiten. Aber es kann immer passieren. Auch Felix hat sich ja bisher sehr zurückgehalten. Aber ich glaube, ich werde ihn da noch mal ein bisschen bearbeiten. Aber die Leute wollen natürlich immer wissen, wie ist das eigentlich, wenn man
Stars privat.
Ja, und da, wenn man in einer Beziehung steht zu jemandem, der eigentlich oder die eigentlich das gleiche Hobby oder die gleiche Passion halt hat. Und
so, ja.
Das ist, kennen ja Ärzte wahrscheinlich auch, oder? Also Ärztepärchen, die dann eine Praxis zusammen aufmachen.
Ja, Lehrerpaare.
Lehrerpaare, die haben dann immer so Windjacken von North Face.
Ja.
North Face
und die so haben Windjacken immer gleichzeitig Urlaub, wenn sie dann im selben Bundesland arbeiten.
Das ist schon ganz geil. Ich glaube, das ist für die Liebe in dem Fall nicht schlecht.
Ja.
Aber wenn du dann im Lehrerzimmer dich austauschen musst und über die Schüler und dann vielleicht eine unterschiedliche Meinung hast zu dem Weigt, ob der jetzt irgendwie was kann oder nicht, das ist dann vielleicht schwierig. Ich glaube, ja, auch so eine Arztpraxis auch schwierig, oder?
Weiß ich nicht. Warum nicht? Der eine Partner könnte ja auch einfach die Sprechstundenhilfe sein. Da gibt es eine klare Rollenverteilung.
Ja. Ja, ja.
Natürlich Unternehmerpaare.
Gibt es das oft?
Ja, ich glaube ja. So, man gründet zusammen und dann ist man natürlich auch im größten Hass zueinander. Nach vielen Jahren Ehe muss man natürlich trotzdem dieses Unternehmen wuppen zusammen.
Ja.
Mitgehangen, mitgefangen. Das schafft doch eine gemeinsame Grundlage.
Ja, schon. Also aber leider auch immer Konkurrenz. Das muss man halt mit einbeziehen. So. Und will man das in seiner privaten Beziehung halt? Möchte man in einem Konkurrenzverhältnis zu den Menschen, den man am allerliebsten hat, stehen oder gerade eben nicht? Das müsst ihr rausfinden, liebe Impros. Ich kann euch sagen,
Ja, erzähl doch mal, wie ist denn das? Ja. Was hast du denn da für Erfahrungen mitgemacht? Nee,
nee. Nee, ich sag nur, das kann ja auch wirklich sehr bereichernd sein und so, aber ich glaube im Großen und Ganzen so nach allen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, würde ich sagen, lieber weniger Konkurrenz untereinander.
Ja. Ja. Ich glaube, natürlich am schwierigsten ist es wahrscheinlich, wenn man dasselbe Instrument spielt.
Oh ja, aber das habe ich noch nie. Da habe ich keine Erfahrung mit so. Das
ja, weiß ich. Sonst kann man ja zumindest eine Band zusammen gründen.
Ja, es gibt diesen Yoko und John Gedanken dann, ne, dass man ja halt einfach dann zusammen, einfach immer zusammen ist und zusammen arbeitet und dass es auch irgendwie wunderschön sein kann, man immer zusammen sein kann und so.
Ja.
Findest du, dass das bei Yoko und John so wahnsinnig unverkrampft aussieht? Ich nicht.
Ich finde das auch nicht. Aber es gibt doch zum Beispiel die große Jazzpianistin und auch Big Band Meisterin, Arrangeurin Carla Bley, die ist ja verheiratet mit Steve Swallow.
So ist es.
Bassist, genau. Und der hängt sich da einfach immer mit dran. Sie schafft die coolen Gigs ran und Steve Swallow darf so ein bisschen mitzupfen.
Ist eigentlich cool, finde ich gut. Dann gibt's natürlich das große Jazzpärchen Diana Krall und Elvis Costello. Super Jatza.
Ach wirklich? Die sind ein Paar.
Ja, wusstest du nicht? Haben wir das nicht neulich zusammen irgendwo gelernt?
Nee, nein, das wusste ich nicht.
Ah, okay. Achso, es wurde mir von meinem Label gesteckt.
Ach, guck mal. Achso, das sind geheime Infos.
Ich krieg gerade Rückmeldung. Jetzt in diesem
Ich hab mein Ding hier auf Flugmodus und du bist ja, jetzt hier schon wieder am Chatten.
Ah, guck mal, abgesehen davon, dass es ein Genuss ist, dir zuzuhören, wenn du über Schach sprichst, auf welches Konto soll ich für die Werbung überweisen? Haben wir irgendwie, ach so, ja, stimmt, wir haben irgendwann gesagt, dass es so anfängt, dass wir sagen, hier ist alles umsonst und wir machen das zum Spaß und irgendwann kommt so der PayPal-Account, den man ins Profil einflechtet. Haben wir noch nicht gemacht, aber werde ich ihm natürlich nachher schreiben. Aber es ist ja cool, dass so in Echtzeit jetzt mal hier Rückmeldungen kommen. Finde ich super.
In Wirklichkeit bimmelt natürlich den ganzen Tag das Telefon. Rückmeldung über Rückmeldung, Feedbacks, Kritik, Lob, Anregung.
Ehrlich gesagt machen wir es ja auch deswegen. Ne? Das lieben wir einfach.
Genau, weil wir machen es ja auch wegen des Feedbacks. Da muss ich sagen, ich habe nicht noch mal reingehört in die letzte Folge, aber ich war dann im Nachhinein, dachte ich, irgendwie habe ich da auch Quatsch erzählt. Weil ich habe mich ja so ein bisschen dargestellt als derjenige, dem auch so dieses Konzerte spielen und so und das beklatscht werden nicht so wichtig ist. Also zu diesem Teilaspekt stehe ich auch. Ich habe mich dabei auch sehr fixiert auf so dieses Sichtbarsein und irgendwie so, ja, auf einer Bühne stehen und so. Ich habe dann immer nochmal drüber nachgedacht, dass das ja so natürlich nicht stimmt. Denn wenn du dir jetzt überlegst, du würdest Musik machen und du würdest gar kein Feedback drauf kriegen oder nur Schlechtes. Nee, eigentlich noch schlimmer als schlechtes Feedback oder genauso schlimm ist gar kein Feedback.
Ja.
Stell dir vor, du machst Platten, du hast eine Band, keiner kommt zu deinem Konzert. Da habe ich nochmal gedacht, nee, so egal ist es mir dann auch nicht.
Ja, ich habe dir ja sowieso nicht geglaubt und habe ja auch dann darauf verwiesen und wir hatten es ja eben auch nochmal erwähnt, dass ja auch so ein Podcast, wie jetzt eigentlich davon abhängt, dass man dann doch irgendwie eine Form von Rückmeldung bekommt. Ansonsten hätten wir jetzt hier auch nicht weitergemacht, so, ne? Also, und wenn du halt immer Musik spielst, wo halt wirklich sich niemand für interessiert und keiner kommt, da brauchst du schon viel Resilienz.
Ja.
Um halt dann trotzdem immer weiterzumachen, oder?
Also. Absolut.
Ich habe solche Fälle schon kennengelernt, dass die Leute, die relativ lange durchhalten und trotz wirklich dem absoluten Ausbleiben jeglichen positiven Feedbacks halt so sehr dran glauben und es so sehr wollen. Auch hier in Berlin gab es solche Leute, die wirklich lange das durchgezogen haben. So, es ist nur wirklich so, dass halt irgendwann ist Schluss. Also irgendwann muss es sich einstellen. Irgendwann muss das Feedback kommen. Man hält das nicht. Ich sag mal so, 10 Jahre hältst du es nicht durch, aber ein paar Jahre gibt Leute, die das können. Ja, würde ich schon sagen. Aber für das Seelenheil ist es nicht gut.
Überleg nämlich auch, ich glaube, ich könnte es auch nicht, weil doch, also Motivation, Musik zu machen, ist natürlich neben dem eigenen Ausdruck Daneben natürlich noch das Geld verdienen mit Musik, weil, also können wir ja ehrlich sagen, noch können wir uns nicht komplett durch den Podcast finanzieren.
Wir müssen immer noch Musik machen, leider, ja.
Wir müssen leider immer noch nebenbei Musik machen. Ja. Und auch quasi dieses Feedback von Publikum und Hörerschaft und so, das gibt einem ja natürlich auch eine gewisse Sinnhaftigkeit im Leben, dass man das Gefühl hat, man wird da irgendwie gebraucht.
Genau. Also es ist so eine Art von Systemrelevanz.
Ja, zumindest emotionale Systemrelevanz oder Selbstrelevanz, die man da spürt. Selbstwirksamkeit auch vielleicht nochmal als Begriff. Also man hat das Gefühl, man gestaltet irgendwas. Und genau, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass das natürlich totaler Quatsch ist, das so von sich zu weisen. Was macht denn das mit der Psyche eines Musikschaffenden, wenn keiner die Musik mag? Ich denke da auch nochmal, also sorry, jetzt wird's wieder despektierlich, aber jetzt in deinem Fachbereich der Lärmmusik, da ist es ja teilweise schwierig mit Publikum.
Ja, also es ist erstmal schwierig mit Geld, das würde ich sagen. Und Geld ist ja auch eine Rückmeldung.
Richtig.
So, ne? Wie gesagt, als ich da neulich bei den Einhörnern war, da war der Laden eigentlich dementsprechend voll. Da passten 40 Leute rein in das Kellerloch, die waren da und das hat allen Beteiligten einen Riesenspaß
gemacht. Inklusive der Einhörner.
Und ja, und ich hatte auch mit Luca danach drüber geredet oder er meinte, ey, sorry, für ihn ist das absolut geilste, in so einem Laden zu spielen, so, der halt ein kleiner Raum, der rappelvoll ist, wo alle so nah dran sind und so. Und natürlich, der spielt ja auch, was weiß ich, große Gigs in Italien mit irgendwelchen Monteverdi-Shows oder halt irgendwie Italo-Pop-Krams oder so, wo er vor mehreren tausend Leuten spielt und so. Aber er meinte, eigentlich macht es dafür. So, das ist das Geilste.
Okay.
Das ist wirklich das Beste. Da ist das Problem natürlich, wenn du dich nur darauf konzentrierst, hast du ein Problem mit Geld, weil das wird nicht entlohnt.
So,
das waren ja drei Bands, ne? Sagen wir mal, vielleicht 10 Musiker oder 9 Musiker insgesamt, lass es 8 bis 10 gewesen sein, I don't know, die halt irgendwie bezahlt werden durch einen freiwilligen Eintritt von 40 Leuten, kannst ja mal überschlagen, was da übrig bleibt, kannst du nicht von leben, aber es gibt einem, glaube ich, schon so eine Bestätigung und die Sinnhaftigkeit wird einem auch deutlich, also also du kriegst ja was zurück, erstens, ne, Feedback und merkst es halt direkt in dem Moment auch, dass da was ankommt und so, da spielt Geld vielleicht auch eine Rolle, aber keine so wichtige.
Ja, das ist natürlich auch Teil des Musikerberufs, sage ich mal, dass natürlich auch oft mal Leute Sachen machen, auf die sie gar keinen Bock haben. Aber sie machen sie, weil sie Geld dafür kriegen.
Genau, das ist das andere Extrem.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Leute, die genau diese beiden Pole miteinander versuchen zu
machen. Genau, ja, ja.
Genau, ja. Das scheint unsere Hörer auf jeden Fall beschäftigt zu haben. Es kam aus einer sehr prominenten Ecke. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil wir haben ja viele Promi-Hörer. Ne?
Ja. Eigentlich fast
ausschließlich. Die Promis warten ja darauf, dass wir sie hier endlich mal eingeladen werden. Und das werdet ihr auch, liebe Promis, liebe Promi-Impros. Bald ist es soweit, aber wir haben noch ein paar Themen abzuarbeiten.
Ja. Gibt uns noch ganz kurz Zeit.
Eine dieser Promi-Stimmen meinte, ja, vielleicht ist es ja auch so, dass man mit Musik anfängt, weil man schon das Gefühl hat, dass man nur auf diese Art und Weise ausreichend viel Feedback bekommt, also für das, was den eigenen Bedürfnissen entspricht. Man schon das Gefühl hat, so, wenn ich jetzt nicht Künstler werde, bekomme ich gar nicht diese Rückmeldung und dieses Feedback, was ich halt eigentlich brauche, weil in vielen Berufen hast du das ja nicht in dieser Form. Also wir sind ja schon verwöhnt dann auch, wenn es einigermaßen klappt, so, und du Leute halt hast, so, wie gesagt, ich rede jetzt nicht von Geld, aber wenn du halt Leute hast, die dir zusprechen, weil es ihnen irgendwie gefällt und so, kriegst du ja schon relativ viel an Feedback der auch der Wirkmächtigkeit. So, das hat ja auch, ist ja vielleicht sogar zu vergleichen mit jemandem, der jetzt im klerikalen Umfeld vielleicht an der Kanzel steht und irgendwelche Predigten hält und so. Ich glaube, der fühlt sich ähnlich wirkmächtig, weil es halt den Leuten ja so eine Sinnhaftigkeit gibt. Mir geht's auch so, wenn ich aufs Konzert gehe. So, das ist für mich. Ich glaube, das ist wie für andere Leute, am Sonntag in die Kirche zu gehen oder so halt.
Zum Free-Jazz-Gottesdienst.
Ja, so eine Art, auf jeden Fall. Deswegen kann ich das auch schon verstehen. Und genau, und dieser Gedanke, dass man halt damit schon anfängt, weil man merkt, dass man diese Art von Rückmeldung eigentlich in seinem Leben braucht. Und es gibt gar nicht so viele andere Berufe, die das irgendwie bereitstellen könnten. So.
Ja, also das ist, finde ich, eine interessante Frage. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die ohne Feedback und Rückmeldung auskommen?
Naja, ganz nicht. Also da gibt es ja immer diesen finanziellen Aspekt.
Ja.
Dann, wenn du im sozialen Bereich tätig bist, Erzieher, Lehrer, Pfleger, dann bekommst du ja von den Menschen eine Rückmeldung. So. Mhm. Und genau, und wenn du halt sonst tätig bist, wo du halt viel Geld verdienen kannst, den Job aber scheiße findest, dann kriegst du immerhin, kannst du dir einen Bank-Account angucken und so. Mhm. Also genau, wenn das alles flach fällt, keine Ahnung. Dann ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer für die Leute ja irgendwie glücklich zu werden, glaube
ich
schon, ja.
Ja, ja, nee, das glaube ich auch. Also ich glaube aber schon, dass sich so das Lebensglück vieler Leute schon so ein bisschen daran festmacht, so eine Wirkmächtigkeit und eine Gestaltung zu haben und irgendwie eine Sinnhaftigkeit. Also es ist ja nicht ohne Grund so, dass wirklich in jedem Lebensjahrzehnt Leute dann doch nochmal den Beruf wechseln. Also ich habe das auch gar nicht so selten erlebt, dass Leute, die jetzt gerade so in der Wirtschaft hängen, in so Bürojobs, das Gefühl haben, an irgendeinem Punkt, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch alles scheiße. Und dann doch nochmal umsatteln. Mhm. Weil sie dann doch so eine Sinnhaftigkeit suchen in ihrem Beruf. Also die kann man auch woanders finden. Die kann man sicherlich auch in einem Ehrenamt finden oder in, auch meinetwegen in der eigenen Familie oder sowas, im Erziehen von Kindern und Großziehen. Aber ich glaube schon, das ist sowas, was doch allen Menschen immanent ist, so einen Wunsch nach Wirkmächtigkeit und auch positiven Feedback. Das ist was, woran, glaube ich, viele Leute oft verbittern, Schrottjobs zu machen. Ne?
Ja, genau, das ist ja wohl offensichtlich ein Ding. Damit kennen wir uns gar nicht so viel aus, weil wir halt die Menschen nicht kennen, die diese Bullshit-Jobs machen.
Ja, ich hab schon.
Kennst du da jemanden?
Naja, ich will jetzt niemanden exposen oder so, das ist auch eher allgemeingültig, aber ich habe schon Leute kennengelernt, die in irgendwelchen merkwürdigen Jobs hängen, wo man irgendwie Geld für kriegt, aber das Gefühl hat, was mache ich hier eigentlich?
Ja.
Das ist, glaube ich, gar nicht so selten. Jetzt ist nur bisher die Frage, sind Künstler grundsätzlich alle eitle Gockel und wollen beklatscht werden?
Genau, das ist so ein bisschen die Frage, die im Raum steht. Und ein bisschen kann man sie eigentlich auch nur bejahen. Ja, ich glaube, ein Stück weit stimmt es. Aber ja, man darf nicht außer Acht lassen, dass dem ja trotzdem auch eine große Liebe der Sache zugrunde liegt.
Ja, ne? Das also, auf jeden Fall. Ja, klar. Ohne Leidenschaft fängst du das nicht an.
Und das hatte ich ja letztes Mal versucht, auch so ein bisschen noch rauszukristallisieren. Das ist ja etwas, was dazu parallel stattfindet. Also sich mit Jazzmusik auseinanderzusetzen oder überhaupt zu sagen, ich studiere das jetzt, ist ja jetzt kein Zeichen dafür, dass ich unbedingt die ganze Zeit auf großen Bühnen stehen möchte und von ganz vielen Leuten Applaus bekomme, sondern es ist ein Anzeichen dafür, dass man ja auch sich mit diesem System auseinandersetzen will, für das man sich irgendwie begeistern kann. Also ich rede jetzt vom musikalischen System.
Ja.
Und das ist nicht nur, bitte hier, gib mir Rückmeldung, sondern auch einfach ein tiefgehendes Interesse, so, ne? Einfach sich intellektuell irgendwie an irgendwas auszuleben.
Ja, sicher.
Aber ja, ich glaube schon, dass halt Leute, die auf der Bühne stehen, irgendwo mal in ihrem Leben irgendwann mal wirklich ein Stück weit zu wenig Liebe abbekommen haben. Ja. Und das halt irgendwie kompensiert werden muss.
Ja, nein, also das glaube ich auch, ja. Also.
Und ich meine, zu wenig Liebe abbekommen, damit meine ich halt auch nur, was die eigenen Bedürfnisse angeht.
Ja, also ja, natürlich.
Du bist ja auch konstituiert auf eine gewisse Art und Weise, dass du halt vielleicht einfach ein größeres Bedürfnis hast nach Liebe und Rückmeldung und so. Vielleicht wurdest du ganz normal erzogen, kommst aus besten Verhältnissen und so, aber trotzdem, du bist halt so konstituiert, dass das halt nicht ausreicht. Und deswegen riecht man das halt schon, dass es halt nur dort möglich ist, dieses Defizit auszugleichen.
Nein, absolut. Genau. Das glaube ich auch. Finde ich auch schön, wie diplomatisch du dich ausdrückst, weil du natürlich Angst hast, dass dein Vater jetzt mit der Boombox und den Chips auf dem Bauch gerade im Bett liegt und diese Folge hört und denkt, Moment, wie? Ich habe dir so viel Liebe gegeben, mein Sohn.
Der wird es verkraften
und
wahrscheinlich überhören und die nächste Packung aufmachen.
Kannst du dich daran erinnern, das ist auch schon wieder viele Jahre her, es gab mal so ein Video, wo der völlig besoffene David Hasselhoff mit so einem Burger, nackt sich mit so einem Burger einrieb.
Von seiner Tochter exposed, die hat es dann hochgeladen auf YouTube. Genau, ne?
Da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich an deinen Vater denke, wie er damit auf seinem nackten Bauch diese Chips ausbreitet.
Also vom nackten Bauch hat nie jemand gesprochen.
Achso, er legt die auf T-Shirts.
Das ist interessant, wie deine Fantasie mit dir durchgeht.
Ja, komischerweise habe ich mir das vorgestellt, dass er da mit nacktem Oberkörper liegt und dann sich so mit Chips einreibt. Also ja, er legt den aber auf sein Nachthemd. Er hat wahrscheinlich ein Nachthemd oder einen Schlafanzug.
Pyjama.
Ja. Ein älterer Herr mit Stil hat natürlich genau so einen gestreiften Pyjama. Ich glaube auch zum Beispiel, dass das Musikmachen ist ja auch wahnsinnig, um mal den Begriff einzuführen, identitätsstiftend. Also das hatte ich ja letztes Mal schon. So in dem Moment, wo ich mich selber als Musiker verstanden habe, war damit so auch meine Rolle klar.
Genau, die Rolle ist klar. Es gibt dir Identität. Wie du es auch sagst, es gibt ein Grundbedürfnis nach Identität, auch in der Pubertät schon und so. Ja. Und das findet man natürlich, wenn du das Gefühl hast, oh, hier könnte ich jemand sein, der das und das ist und könnte so wahrgenommen werden. Das ist natürlich auch wahnsinnig attraktiv.
Ja, klar. Nee, das war auch in meiner Jugend so, wenn man dann so anfängt, so in Subkultur reinzugehen, ich auch als erst so mich sehr identifiziert assoziiert habe, so mit Punkrock und auch so mit so linksradikaler Szene, FC St. Pauli, Rote Flora, so dieser ganze Kram, so Alternativkultur. Und dann, in dem Moment, wo ich dann mehr Musiker wurde, wich das auch, weil ich dann quasi diese subkulturelle Verortung für meine Identität nicht mehr so sehr brauchte.
Ja.
Hattest du auch mal sowas? Warst du Popper? Hip-Hopper? Goth? Ja,
ich glaube, ich wäre es gern alles gewesen, Zeit lang. Aber
Emo?
Ja, also am spannendsten fand ich dann doch irgendwie, als dieses Rap-Ding losging, Ende der 90er, Anfang 2000er so in Deutschland.
Ja.
Das fand ich schon irgendwie spannend, weil das ja auch in meinem Umfeld dann irgendwie so ein Ding war und es wurden einem so Rollen zugewiesen, ne? Der eine konnte Beats produzieren, der andere konnte DJen, der andere konnte rappen. Das fand ich schon gut. Was ich daran dann schwierig fand und warum ich da letztlich wahrscheinlich auch keine wirkliche Erlösung gefunden habe, ist, dass man sich so wahnsinnig abgrenzen musste nach allen Seiten und dann wirklich auch nur das gut finden durfte. Und
ja.
Wie gesagt, also wenn du die absoluten Beginner cool fandst, dann konntest du nicht Tokotronic gut finden. So, es ging dann irgendwie nicht.
Ja, okay.
Und das hat mich damals schon genervt und deswegen habe ich, glaube ich, auch nie diesen Status erworben eines jenen, der wirklich real ist. So,
ja.
In der Hinsicht. So.
Ja. Aber das wäre natürlich toll, wenn ich dich jetzt zugeschaltet hätte aus deinem riesen Hip-Hop-Studio mit den goldenen Schallplatten im Hintergrund und du hättest ja so tolle Markenklamotten an.
Ja.
Fila.
Champion.
Oder es gab
Homeboy.
Es gab gute Sachen damals. Stimmt.
Es gab auch Fishbone, erinnerst du dich noch an Fishbone?
Das war, glaube ich, die Hausmarke der Bekleidungskette New Yorker. Und das Logo war so eine Fischgräte, oder?
Ja, genau.
Das sah furchtbar aus, ja. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber kommt gerade wieder, die 90er-Jahre-Mode. Wir waren dabei.
Fand ich eigentlich auch gut. Also dieses ganze Rap-Ding und so, fand ich spannend. Wäre ich gerne ein bisschen mehr dazugehörig gewesen und so, aber war dann irgendwie nicht so.
Bei mir auch nicht. Hat mich aber auch nicht so interessiert wie dich, glaube ich.
Wurde sich auch viel geprügelt.
Es gab auch viele Prügeleien.
Gesamtschüler. Ja. Wurde sich viel geprügelt auf diesen Jams und so. Es wird ja immer behauptet, dass es alles so PC gewesen wäre und so.
Nein, das stimmt nicht.
Das war echt auch eine Grundaggression auch da in der Luft. So. Vor allem, wenn es ums Battlen ging und so. Das haben alle nicht immer alle
weggesteckt. Waren ja auch vor allen Dingen junge Herren und denen lief wirklich das Testosteron aus der Nase und aus den Ohren raus. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist.
Und wo wir jetzt so weit unten sind, Tina Turner ist gestorben. Und das ist so krass, weil in der letzten Folge, ich habe sie dann rausgeschnitten, hatte ich sie noch erwähnt, oder das war, glaube ich, vorletzte Folge, so von wegen diese alten Leute, die immer wieder auf Tour gehen, als es darum ging.
Das hast du wirklich rausgeschnitten.
Gerade in dem Moment starb Tina Turner, so, und dann passte das natürlich überhaupt nicht. Musste ich sie kompliziert rausschneiden, damit es dann keinen Shitstorm gibt. So, wie kannst du so despektierlich über Tote reden? Tina Turner ist ja auch toll, finden wir gut.
Ich habe ein Konzert besucht. Also mein großer Vorsatz für 2023 ist ja mehr ausgehen. Und ich habe ein Konzert besucht in der Fabrik Hamburg der Gruppe Scary Pockets. Kennst du die?
Ja, ich habe das irgendwie mal im Internet mitbekommen, weil die tauchen in der Timeline auf und das ist irgendwie so Instagram-kompatible Musik, oder?
Ja, Scary Pockets ist so ein, das ist eigentlich so eine YouTube-Band oder beziehungsweise so ein Projekt, was gegründet ist vor allen Dingen von Jack Conte. Kennst du den? Das ist der Typ, der Patreon gegründet hat und früher mal diese, auch so eine YouTube-Band hatte, Pomplamoose.
Der.
Ryan Lerman, genau, an der Gitarre. Und die covern so Pop-Songs online, immer auch mit wechselnder Besetzung und packen die dann meistens in so einen, ja, so Funky-Gewand. Ich sag mal, es klingt dann alles so ein bisschen nach Stevie Wonder oder The Meters oder vielleicht mal so nach Funky Led Zeppelin-Riff und Motown.
Das ist doch eigentlich auch dieses Pomplamoose-Ding aus dieser Leute. Das ist,
ne?
Das ist doch eigentlich nur Content-Musik.
Ja, das ist Content-Musik.
Das ist doch nicht wirklich etwas, was wirklich irgendwie stattfindet. Da zielt ja auch die Auswahl der Stücke drauf ab, dass es halt möglichst sich weit verbreitet, weil es irgendwie lustig ist, wie sie irgendwie bestimmte Stücke miteinander mingeln und so. Das ist ja auch wirklich toll gemacht.
Ja.
So. Also es ist ja absolut abgelieferter Kram und so. Aber es ist doch wirklich Musik, die halt sich das zum Ziel gesetzt hat, halt im Internet stattzufinden, oder?
Klar, also dieser Jack Conte oder Conti oder wie man das auch mal ausspricht, der ist ja natürlich, was so Online-Promo angeht, ist ja natürlich ein ganz ausgebuffter Fuchs. Der hat Patreon gegründet und da gibt es auch so einen YouTube-Kanal, Dead Wax spricht man das, glaube ich, aus, wo die so natürlich längst nicht so versiert wie wir auch irgendwie über Musik reden. Ist ganz interessant. Und genau, die haben auch diese Band. Es gibt auch noch so einen Ableger von den Scary Pockets, das gefällt mir eigentlich noch besser, Scary Goldings. Da ist dann immer Larry Goldings gefeatured an der Orgel und auch John Scofield taucht da öfter auf. Also da streifen sie so ein bisschen auch den Jazz-Bereich. Sonst ist das eigentlich so eine Art Coverband, eine funky Coverband. Und jetzt spielten die in Hamburg, der Jack Conte war nicht mit. Ich muss auch sagen, dass ich zu dem Typen ein gespaltenes Verhältnis habe. Der produziert auch wahnsinnig viel Content, probiert immer super spritzig und sympathisch rüberzukommen, hat für mich aber so leichte Coach-Vibes. Also irgendwie, irgendwas stört mich an denen. Kann dir gar nicht genau sagen, was.
Ja genau, das ist so ein Typ, der erklärt dir das Business auch die ganze Zeit und sagt so, das ist das Equipment, was du haben musst, wenn du irgendwie hier Zoom-Calls machst und du, so sieht mein Studio aus, damit das auch immer darauf abzielt, irgendwie internetkompatibel zu sein. Und das ist schon, genau, wie du schon sagst,
Coach-Wise. Ja, total. Genau. Also geht auch dann immer viel so um künstlerische Haltung und Scheitern und Konflikte und so. Ich mag eigentlich gern mir so Zeug reinziehen von Leuten, nur irgendwie bei ihm geht's mir nicht gut rein. Irgendwas stimmt da nicht. Egal, viele Leute mögen das. Und die Scary Pockets spielten in der Fabrik in kleiner Besetzung tatsächlich. Also 4-Mann-Band, Bass, Schlagzeug, Keyboard und Gitarre und dann eine Sängerin und ein Sänger. Und dann spielten sie so ihre Coverversion. Und das war irgendwie, mich hat es irgendwie einmal interessiert, wie das live ist. War ein unterhaltsamer Abend. Genau, irgendwann wurde auch gefragt, how many musicians are in the audience? Und sehr viele Leute meldeten sich. Das ist so ein bisschen wie in manchen Jazzkonzerten, dass dann doch immer gern auch Leute aus dem Musikbereich sich solche Musik, so Muckermusik reinziehen.
Ja, alle im Plektrum in der Tasche.
Alle Plektrum in der Tasche, genau. Und Stimmung war aber gut. Also ich war erstaunt, wie mitgerissen das Publikum war. Also wurde wirklich ab dem ersten Song geschwurft. Genau, die spielten dann aber auch ein Tina Turner Cover. Und das war wohl einige Stunden nach der Pressemitteilung, dass Tina Turner gestorben ist. Ansonsten, ich weiß nicht genau, was ich damit mache mit dem Konzert, weil es war irgendwie gut unterhaltsam. Ich muss sagen, bei so einem Cover-Konzert, was ja so ein bisschen eher so Gala-Band-Vibes hat. So ein bisschen die Dringlichkeit, die geht da so ein bisschen abhanden jetzt im Gegensatz zu so einem Solo-Konzert von einer Band oder einem Künstler, weißt du, der so seine eigenen Songs spielt.
Ja,
genau. Aber war irgendwie, haben sie trotzdem gut gemacht. Und man muss auch sagen, wenn man sich diese YouTube-Videos anguckt, das sind ja wirklich immer so sehr ausgebuffte Arrangements und auch irgendwie super gemischt, super Sound. Das geht live dann so ein bisschen unter. Ist eigentlich dieselbe Matschepatsche wie andere Live-Bands und war jetzt auch eher so ein bisschen durchgejuckelt. Aber ich fand eigentlich spannend, was ja Leute gern mögen, ist Live-Musik, oder?
Ja, klar, das ist ja auch das Geilste.
Ja, also dieses Live-Erlebnis, das kriegst du ja einfach nicht auf Platte oder nicht durch ein Video. Was dann aber nervt an Live-Musik ist ja, dass man da nicht seine Lieblingssongs hört. Weil Live-Musik gibt es wahrscheinlich nicht genug oder ist immer wieder so ein auratisches, originäres Erlebnis. Andererseits gibt es eigentlich schon genug gute Songs, oder?
Das habe ich jetzt einfach von der These her nicht verstanden.
Genau, ich sag dir meine These. Eigentlich ist es eigentlich ein Plädoyer für Bands, die Cover spielen. Weil es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als Songs zu hören, die man schon kennt.
Ja, ist es so?
Da kann man mitsingen.
Ich weiß nicht, abfeiern. Ja, man freut sich immer, wenn das irgendwie, ja, die Leute lieben es, ne? Ja. Also immer so ein Coversong und so, das stimmt schon.
Ja, ja. Das fand ich immer irgendwie spannend.
Vor allem, wenn du, nachdem du irgendwie so ein Set mit eigenen Stücken gespielt hast.
Ja.
Und dann am Ende nochmal der Coversong kommt, genau. So, und die Leute es dann erkennen und so, geil, ja. Endlich mal was wir kennen und so, ja, stimmt
schon. Ja, ich habe auch das immer große Erleichterung im Publikum, wenn man, ich meine, wie oft gehst du zu Konzerten? Ich meine, jetzt im Free Jazz und Jazz ist es nochmal eine andere Sache, aber wenn du zu einem Popkonzert gehst, wie oft kennst du wirklich die Musik der Acts wirklich gut? Meistens kennt man ja auch so ein paar Stücke und steht dann da live und hört sich ganz viel Musik an, die man noch nie gehört hat. Von der Plattenrezeption weiß man aber so richtig, im Gehörgang geht's ja erst, wenn man so ein Album oder so einen Song ein paar Mal gehört hat. Und das ist natürlich so ein Coversong, total dankbar fürs Publikum.
Das stimmt schon. Deswegen ist das ja auch ein beliebtes Konzept.
Ja.
Von Jazzmusikern sowieso. Ja. Ne? Kennen wir seit Bretton Mildau, muss immer Radiohead gespielt werden.
Klar.
Oder die Beatles.
Genau.
Aber natürlich auch auf jedem Popkonzert freut man sich auch, wenn da irgendwie nochmal eine Version von Isn't She Lovely am Ende.
Genau. Das soll eigentlich so ein Plädoyer sein für Coverbands, weil Coverbands haben ja eigentlich so ein bisschen so einen schlechten Ruf. Ich dachte nur eigentlich, wenn ich mal ehrlich zu mir bin, finde ich es eigentlich ganz schön, einfach gute Songs zu hören, die ich auch kenne.
Gibt's nicht in Hamburg so eine große Coverband-Szene, die Toten Ärzte zum Beispiel?
Ja, sowas gibt's, glaube ich, bundesweit oder weltweit, so klar. So.
Es gibt doch auch so eine ganz große Rammstein-Coverband irgendwie aus MacPom, die tatsächlich auch so ein riesengroßes Feuerwerk abfeuern. Dann.
Ja.
Also wenn du quasi dir die Rammstein-Karte nicht leisten kannst, aber bockhaft das Spektakel hast, so, und die spielen, glaube ich, wirklich toll und so, machen eigentlich quasi die gleiche Show für einen halben Preis.
Ja, ich glaube, die heißen irgendwie Blutengel oder sowas, kann das sein?
Ja, irgendwie sowas, ja, die sollen wirklich gut sein, also in dem, was sie da tun.
Ja, es gibt sogar, das erzählte mir mal jemand, es gibt sogar so eine Art Festival, ich glaube, das ist die Onkelnale oder sowas, auf dem nur Böse Onkels Coverbands spielen. Aber dann alle. war spektakulär, oder?
Das ist bestimmt sehr sympathisches Publikum, was da rumläuft.
Ja.
Gehen wir natürlich gerne mal vorbei.
Da gehen wir natürlich hin. Und ich kriege das aber auch immer im Kollegenkreis, wird mir irgendwie in meine Facebook-Timeline oder so, werden mir Fotos reingespielt von irgendwelchen Leuten, die mit irgendwelchen ABBA-Tribute-Programmen unterwegs sind. Das ist eine florierende Szene.
Naja, im Jazz gibt's das ja sowieso. Oft, da wird sich ein Künstler rausgesucht, ne? Dann machen wir jetzt die Manfred Krug Night oder
genau.
Was weiß ich, dann muss dann abgefeiert werden oder, ja, aber auch im Birdland, das ist auch so ein Hamburger Ding, sieht man hier nicht so viel, dass halt sich dann ein Künstler rausgesucht wird und der wird an dem Abend getributed und dann werden nur Stücke von Miles Davis gespielt oder nur Stücke von
ja.
Coltrane oder was weiß ich.
Ja, ja.
Genau, in Berlin ist das irgendwie nicht so ein Ding, aber in Hamburg habe ich das immer öfter mal mitbekommen, dass es so gerne gemacht wird.
Ist ja auch so eine Art Huldigung natürlich, ja. Naja, wie gesagt, ich behalte jetzt die Augen auf nach Coverband-Konzerten. Nach
guten Coverbands, ja. Sie sind unterschätzt.
Ja.
Genau, der Ruf.
Zu Unrecht schlecht.
Ist eigentlich zu Unrecht schlecht. Ja, vielleicht sollten wir so eine kleine Rubrik machen, in der wir halt unsere Lieblings-Coverbands ja. immer vorstellen.
Die Toten Ärzte hatten wir schon. Was ich auch einen absoluten Boss-Move finde. Ich habe nie ein Konzert dieser Gruppe besucht. Aber die Toten Ärzte ist ja Best of Both Worlds. Ist ja eine Band, die sowohl die Ärzte als auch die Toten Hosen covert.
So ist es. Daher vielleicht wahrscheinlich auch der Name.
Ja, ganz toll.
23 Musik?
War, ja, war gut.
Bla bla. Ja, ich hatte tatsächlich einen Traum auch.
Oh ja, Rubrik Lambert Traumdeutung. Okay.
Weil es ganz gut passt in dieses Thema Feedback und weil es halt uns doch offensichtlich irgendwie beschäftigt.
Ja.
Ich war auf einem Festival in diesem Traum und man traf eine Künstlerin, die ich wahnsinnig toll fand und irgendwie, ich weiß jetzt nicht wer, aber es war auf jeden Fall jemand, zu der ich aufgesehen habe. Und sie meint, ja, hier, Lambert, kenne ich. Ich dachte, ich fand das ganz gut. Aber dann habe ich mir mal das letzte Album reingezogen. Das war echt ziemlicher Schrott. Und da ist mir aufgefallen, ich finde das echt richtig scheiße, was du machst.
Ja.
Es tat so weh in diesem Traum. Ich habe mich wirklich sehr schlecht gefühlt. Leider ging der Traum noch eine Weile weiter und sind noch andere Dinge passiert, die ich jetzt hier ganz bestimmt nicht darlegen werde. Aber das, ja, es scheint einen doch zu beschäftigen. Immer dieses so, was denken andere, wenn ich hier was veröffentliche oder so. Dass man dann doch irgendwie sich so wünscht, alle finden einen irgendwie gut. Vor allem natürlich diejenigen, die man selber gut findet.
Ja, ja, klar, total. Noch wichtiger als das Feedback von der breiten Masse ist unglücklicherweise dann doch das Feedback von der eigenen Peer Group. Also ich glaube, es ist einfacher zu verschmerzen, von einem anonymen Publikum ausgebuht zu werden, als wenn jetzt irgendwie hier wie in deinem Traum deine Lieblingskünstlerin zu dir sagt, das ist Schrott, was du machst.
Ja, wobei das Publikum auch wirklich gnadenlos sein kann.
Ja.
Was da manchmal zurückkommt. Eigentlich auch so manchmal sehr so wohlwollend, ne? Sie fanden es mega, aber eine Sache wollten sie wirklich nochmal sagen. Und dann kommt halt diese eine Sache,
ja.
auf die sie sich dann konzentrieren, aber eigentlich hatten sie einen richtig schönen Abend. So.
Ja.
Und natürlich bleibt am Ende nur das hängen.
Ja, so. Natürlich.
Und man redet nur darüber und es wird sehr viel Energie und Zeit aufgewendet, um darüber nachzudenken und darüber zu reden, was diese eine kleine Sache ist, die halt nicht so gut war
ja.
oder nicht so gut gefallen hat und so. Und dann ist das halt der Mittelpunkt deiner Gedanken. Und das
absolut.
Alles, was so positiv vielleicht irgendwie stattgefunden hat und auch rezipiert wurde von dieser Person, fällt überhaupt nicht mehr ins Gewicht.
Ja, ja. Man sagt das ja auch so, wenn man so Plattenreviews oder sowas von sich selber liest oder Kommentare, auf 20 gute Rezensionen, wenn da eine schlechte kommt, dann überstrahlt die natürlich alle guten Rezensionen und man denkt nur, scheiße, ich bin gescheitert. Man ist da doch recht empfindlich für negatives Feedback, muss man leider sagen. Es soll jetzt auch kein Appell an die Impros sein, ist besonders nett zu uns zu sein. Ihr könnt schon Real Talk mit uns machen, aber hast du sowas mal erlebt, mal so einen richtigen Verriss bekommen?
Ja, habe ich auch fürs letzte Album, also kam auch viele Gutes, aber natürlich, was bleibt hängen, das Schlechte aus dem Jazz Journal.
Oh, da bin ich gespannt.
Jazz Journal aus UK,
ja.
aus dem Vereinigten Königreich. Das soll ich jetzt wirklich ganz vorlesen?
Weiß ich nicht. Du kannst es auch kurz durch ein Übersetzungstool jagen.
The Sardinian Pianist, so fängt es schon mal an.
Okay.
Yeah. The Sardinian Pianist, a Bill Evans admirer, produces ambient music, mixing indie classical and electroacoustic and leaning towards pop. Okay, soweit, so gut.
Mm-hmm.
Ja, und dann reden die erst darüber, wer ich so bin, bla bla bla, was ich vorher gemacht habe, mit Stimming irgendwie wird darauf eingegangen. Und dass ich offensichtlich mich für Bill Evans interessieren würde. And then apparently wanting to assume a greater identity as a jazz player, complete with trio, there's a distance to go yet. Also es reicht noch nicht.
Ja.
Reicht noch nicht. It generally lacks imagination and would benefit from greater improvisation. Alter, Es ist doch mega krass, dass sie da spielen. Das kann man nicht angehen. Vor allem ist es ja noch nicht mal ein richtiges Jazz-Album. Wir haben es ja noch nicht mal zusammen aufgenommen. Deswegen konnte ich ja alles, was mir in der Improvisation nicht gut gefallen hat, einfach wieder rausnehmen. Also ich wollte es schon so. Naja, the synthesizer backcloth and electronic interjections may be an attempt to be innovative. Heißt das innovative? Also innovativ.
Ja.
But unfortunately only tend to muddy the water. Das tut schon weh, ey. Das ist echt so. Was soll denn das? Mm. On the positive side, jetzt mal was Positives. Lamberts piano playing can be attractive, especially as he occasionally slips into Evans territory and often begins with promise. But as my son commented, oh, jetzt muss er seinen Sohn schon zitieren. Ja. It feels like you are now number three in the queue music. Also halt so Elevator, Fahrstuhlmusik. Ja. We are waiting for something to happen. Unfortunately, it doesn't. And there's a little progression or resolution to the piece. In this respect, it's frustrating. Luca Marini's drumming is busy, showing urgency, notably on Bummel and loud. Haha, loud hat er gar nicht gespielt, ist programmiert, du Arsch. However, there's not enough variation in tone. Greater clarity might prevent it being subsumed by the electronica. Bla bla. Also, ja, er hat es wirklich gehasst, ne? Also wirklich somit das Schlechteste, was ich je. Als Lambert habe ich eigentlich immer nur positive Reviews bekommen. So. Es hat nie jemand so wirklich mich so verrissen. Also,
komischerweise, das, ja, ich finde es also so, ja, ich verstehe schon, dass das sticht, aber ich also so schlimm finde ich es auch nicht. Na gut.
Lacks of imagination, there's a distance to go. Ja, das erinnert mich an, als ich damals, also there's a distance to go, ja, das ist krass. Das erinnert mich, als ich damals mein erstes Jazz-Album auf diesem Berliner Jazz-Label rausgebracht habe und dann so verschickt habe an Clubs. Ich musste mich ja natürlich selber buchen.
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, irgendwo in Heidelberg oder so einen Club ausfindig gemacht und die hatten sich das auch angehört und dann sogar zurückgerufen, um mir zu sagen, das reicht uns nicht. Also wir haben hier wirklich die absolute Top-Notch, die besten Musiker des Landes und da gehörst du einfach nicht dazu. Das reicht nicht. Ja, das tut weh. Sorry. Ich frage mich auch, was das für ein Typ, der sich da hinsetzt und seinen Sohn zitiert, wie scheiße sein Sohn das auch noch findet.
Ja,
und
Zweitmeinung nennt sich das ja in der Medizin.
Ja. Und jetzt reden wir natürlich auch nur über dieses Ding. Ich würde natürlich jetzt auch noch diese 5, 6 anderen Rezensionen dagegen halten, indem wir über den grünen Klee gelobt werden. Aber dann ist es halt auch gleich wieder selbstbeweihräuchernd. Das tut man nicht, ne?
Nee, das tut man nicht. Nein. Aber das ist interessant. So ein richtig schöner Verriss, das sticht. Hört wahrscheinlich auch nicht auf.
Nee, ich glaube auch, das wird immer so sein.
Na, es gibt ja aber so, es gibt ja...
Einfach wahnsinnig sensibel.
Ja. Es gibt ja Kritikerlieblinge, ne? Also so Leute, da kommt dann keiner zu den Konzerten. Das gibt's ja auch im Filmbereich so, weißt du, so Schlaumeier-Kino. Da kriegst du dann eine goldene Palme oder wie das alles heißt. Aber ist dann kein Publikumserfolg. Dann gibt es ja aber sowas wie Till Schweiger, wo sich die Kritik einig ist, das ist absoluter Schrott. Die Leute gucken es aber gerne.
Ja.
Und kennst du den deutschen Regisseur Uwe Boll?
Ja, genau, kenne ich. Was ist nochmal sein,
ja,
so Trash-Regisseur? Ne?
Ja, ich möchte mich nicht mit dem anlegen. Also es sind ganz tolle Filme, eher im Genrebereich, auch so viel so Horror.
Zombie-Kram und so.
Zombie-Kram, auch so gerne mal so eine Computerspielverfilmung. Alone in the Dark, Far Cry, der Film. Uwe Boll hat mal Folgendes gemacht. Der hat gesagt, weil der wirklich von der Presse nur verrissen wurde. Es gab sogar mal eine Petition gegen den Stop Dr. Uwe Boll. Und was der mal gemacht hat, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht mit den Fakten, aber ich glaube, es stimmt. Der hat gesagt, okay, ich mache eine Pressekonferenz mit den Journalisten, aber ich trete an im Boxkampf gegen die Journalisten. Und Uwe Boll ist engagierter Hobbyboxer, Amateurboxer.
Und ist jemand gekommen?
Ja, angeblich hat er da, glaube ich, dann mehrere Journalisten verbimmelt. Was ich dann schon wieder irgendwie ganz lustig finde. Weil genauso wie du ja auch gerade über deine Rezension sprichst, es wird dann schnell so ein persönlicher Groll auf den Journalisten gehegt. Ne?
Ja.
Und da ist vielleicht so ein reinigender, kathartischer Boxkampf gar nicht so eine schlechte Idee.
Ja, aber
Uwe Boll, absoluter Champ für mich.
Ja, finde ich auch. Uwe Boll eigentlich gut.
Ja.
Gefällt mir gut. Und man kann sich ja auch wehren. Man kann ja auch mal so einen Journalisten, haben wir das nicht auch mal erlebt? Ein gemeinsamer Bekannter von uns hat sich auch mal gewehrt gegen eine komplett unangebrachte Kritik in der Spex.
Ja.
Und dann ist es wirklich auch dazu gekommen, dass der Journalist am Ende, glaube ich, dort nicht mehr geschrieben hat. Also man kann sich offensichtlich
wehren. Ist
das so? Gecancelt. Ja, wir nennen den Namen nicht, weil es vielleicht zu persönlich ist, so, aber genau.
Ja, weißt du, mehr als ich, dass der wirklich dann aufhörte, da zu schreiben. Aber,
ich kenne ja diesen Journalisten, ich glaube, du kennst ihn auch.
Ja.
Und ich habe mit ihm auch nochmal drüber geredet und er meinte auch, ja, am Ende, ja, sorry. Und er meinte am Ende auch, püp, hätte er am Ende gewonnen.
Ah genau. Ja, krass, okay, ja, ja. Guck mal, so weit kann es gehen. Das heißt, okay, das heißt, Musikjournalist ist dann doch auch ein gefährlicher Beruf.
Ja, aber ich meine, die Specs hat ja eh verloren. Wie geil ist es, ewig für die Specs zu schreiben? Ja. Die ist ja sowieso raus.
Die ist
raus. Ich glaube, es gibt noch einen Podcast, glaube ich.
Ah ja, okay.
Und eine Online-Ausgabe oder so. Gibt es schon noch?
Ja, wobei ich muss ja sagen, ich jetzt als Podcaster fühle mich mittlerweile auch schon wie so ein halber Musikjournalist.
Also ja, ich denke auch, wann geht es los, dass wir eingeladen werden auf Konzerte? So, ja. Wir bräuchten hier noch ein bisschen Exposure. Kommt ihr vorbei und so?
Damit könnte man ja auch Geld verdienen, oder? Das heißt dann, ja. Da gibt es ja auch so ein Wort für Adventorial oder sowas. Also so dieser Halb-Journalismus, Halb-Werbung. Das heißt, die Leute könnten uns auch bezahlen, dass wir eine Platte hören oder ein Konzert besuchen und dann ganz positiv, wohlwollend in unserem suffisanten Ton darüber berichten.
Ja, aber das ist ja cool, dadurch, dass ich ja in der Öffentlichkeit nur mit Maske auftrete. Deswegen ist es ja nicht so, dass wenn ich jetzt aufs Jazzkonzert gehe, gehe ich meistens ohne Maske und dann denken ja nicht die Leute sofort so, oh, da ist der Typ, der will wahrscheinlich wieder irgendwie scheiße über uns reden. Das ist bei dir ja anders.
Ich bin ja gesichtsbekannt. Ich werde dann schon mit der Mistgabel rausgejagt. Ja, klar. Und verbreite Angst und Schrecken.
Ja, hab mir auch schon gedacht, dass, ob das mittlerweile so ist, wenn du dann halt quasi irgendwo auftauchst beim Jazzkonzert, dass dann die Musiker auf der Bühne zittern und denken so, oh, oh, was sagt er beim nächsten Podi? Ach, Quatsch.
Ja, nee, aber ich merke interessanterweise bei mir so einen Switch, dass wenn ich Konzerte besuche, Musik höre, Dokumentationen gucke oder auch einfach nur Gespräche führe mit Kollegen, dass ich permanent denke, ah gut, jetzt habe ich wieder Futter für einen Podcast. Also das heißt, ich klopfe meine ganze Wahrnehmung der Welt ab auf Verwertbarkeit für den Podcast. Das ist doch eigentlich so eine journalistische Denkweise, oder?
Aber machen das nicht Autoren auch die ganze Zeit? Die schreiben doch auch immer nur über Leute, die sie kennen.
Ja, 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 ja.
Nehmen dann andere Namen und so und tun dann bestimmte Geschichten zusammen oder Charakteren zusammen. Aber eigentlich machst du das doch sowieso. Die einzigen, die es nicht tun, sind wir Musiker. Weil zu einem Instrumentalmusiker. Die sind die einzigen, die quasi ihre Umwelt in Ruhe lassen und sich nicht so abarbeiten an den Geschehnissen, die ihnen täglich widerfahren.
Aber, absolut, ja, ja, klar. Weil, das hatten wir auch schon mal, die Musik bildet nichts ab. Nur sich selber. Aber genau, ich habe das aber auch teilweise, wenn ich mit Leuten zu tun habe, von denen ich weiß, dass die irgendwie schreiben. Irgendein Teil von mir hat auch immer Angst, oh nein, nicht, dass ich da in irgendwas vorkomme.
Aber würdest du dich auch freuen dann, wenn es so ist?
Kommt drauf an, was?
Also ich habe gerade ein Buch gehört und da hast du mich ja natürlich gefragt, sag mal, ist es da so, dass da meine Band irgendwie erwähnt wird und so?
Ja.
Schien dich dann doch zu beschäftigen.
Ja, es wurde mir zugetragen, ja. Jetzt wird es aber wirklich sehr kryptisch. Ich wollte dich noch was anderes fragen, jetzt eine kleine Feedback-Schleife. Sorry, jetzt fasert die Folge natürlich komplett aus, aber das interessiert mich.
Die Leute lieben das, die wollen das, die wollen auch einfach den Switch haben.
Ist wie Jazz, dann wird einfach nochmal zurück in den ersten Chorus. Dieses Maskending, Thema Feedback. Ja. Thema Rückmeldung. Ich muss ja sagen, ich bin ja so eine Art Z-Promi, wäre vielleicht noch zu viel, aber ich bin ja zumindest irgendwie gesichtsbekannt in bestimmten Kreisen, beziehungsweise mich kennen mehr Leute, als ich kenne teilweise. Also die Chance ist höher, dass Leute mich gesehen haben irgendwo. Macht das irgendwas mit deinem Ego, dass du ja wahrscheinlich seltener erkannt wirst als ich? Also nicht im direkten Vergleich von uns zueinander, sondern ist dieses Maskending, ist das auch Fluch und Segen, dass man manchmal denkt, ach scheiße, jetzt muss ich wieder sagen, ich bin der Lambert und dann ist wieder, ach krass, so siehst du aus in echt.
Ich kenn's ja gar nicht so richtig anders.
Ja.
Und naja, nee, nicht wirklich. Ich finde es eigentlich ganz gut, also vor allem, wenn man so im Privaten unterwegs ist, ich meine, jetzt einen Act meiner Größe, da würdest du ja trotzdem wahrscheinlich auch noch in vielen Bereichen der Bundesrepublik in Ruhe gelassen werden.
Ja, natürlich.
Selbst wenn man mich erkennen würde. So, aber trotzdem irgendwie St. Pauli und Kreuzberg und Neukölln, das wären wahrscheinlich so Orte, wo ich erkannt werden würde hin und wieder. So.
Ja.
Und da ist aus rein privaten Gründen das gar nicht so schlecht, wenn du dir darüber gar keine Gedanken machen musst. Natürlich ist es dann so, wenn du ja irgendwie auf einer Aftershow-Party irgendwie rumhängst und irgendwie erstmal der Typ bist, der dann so dabei ist und am Ende dauert eine Weile, bis irgendwie Leute mitbekommen, ah, das ist der Lambert und so.
Ja.
Ich empfinde es nicht als Fluch, aber klar, da wäre es vielleicht von Vorteil, wenn es irgendwie von vornherein klarer wäre durch die Erkennung. Aber nee, ich glaube, es ist ja, wie du auch selber sagst, es ist ja auch schön, erkannt zu werden oder so eine Rückmeldung zu bekommen für das, was man tut. Aber es ist ja auch, dann kommt ja oft so ein, man fühlt sich auch beobachtet und man kommt in diese Verlegenheit ja auch so, ne? Wenn man angesprochen wird zum Beispiel. Ich kenne das von anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen bekannter sind und so.
Ja.
Und die angesprochen werden und das ist ja auch immer sehr schön, aber es ist halt, man kommt auch sehr schnell in eine Verlegenheit und fühlt sich sehr schnell natürlich auch immer so ein bisschen beobachtet. Das ist
beides
so.
Also nicht, dass das jetzt hier irgendwie komisch rüberkommt. Es ist mir schon passiert, aber es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwie besonders häufig erkannt werde von irgendwelchen Leuten.
Ja,
also wie gesagt, ich habe teilweise beruflich und privat mit Menschen zu tun, die auch deutlich prominenter sind als wir beide und auch als wir beide zusammen. Und so da ist es tatsächlich so, da wird dann auf der Straße schon mal ein Foto gemacht oder abgeklatscht.
Genau.
Aber was ich eigentlich noch creepier finde, was ich auch schon erlebt habe, ich lerne Leute kennen und sagen sie, ja, ich kenne dich doch, du bist doch hier der und der. Ich habe dich auch neulich im Rewe gesehen.
Ja, das ist super creepy.
Das ist tatsächlich ein Moment, wo ich dann auch so ein bisschen cringe, weil ich so denke, ah krass, okay, das heißt, es könnten Leute rumlaufen, für die ich gesichtsbekannt bin und die mich dann irgendwie wahrnehmen und mir besondere Aufmerksamkeit schenken.
Ja.
Wie gesagt, aber es ist alles in einem absurd kleinen Rahmen.
Aber dieses Maskending, es ist total erleichternd, wenn du halt irgendwo in die Stadt fährst und du spielst da und dann hängen da vielleicht Plakate vom Club oder vielleicht auch um den Club rum und so und es ist halt nicht dein eigenes Gesicht. Also das ist wirklich eine Erleichterung.
Ja, das stimmt.
Da denke ich immer so, irgendwie ist es ganz gut so, weil ich kann mir den Typen dann auch angucken von wegen, was ist denn das für einer?
Ja.
So. Und diese Distanz zu haben, ich empfinde das als Vorteil. Ja, ich habe da auch natürlich mit vielen Leuten schon drüber geredet, die bekannter sind als ich und deren Gesicht man kennt und die oft angesprochen werden und die denken auch immer so, oh, hätte ich mal.
Ja.
Das kenne ich schon auch von Leuten, wie gesagt, obwohl sie es dann auch irgendwie genießen, dann insgesamt auch eher so bewerten würden als, das ist ja schon irgendwie eine Erleichterung.
Ja, ich muss aber auch sagen, tatsächlich, ich weiß, das gehört irgendwie dazu, ich finde auch tatsächlich Pressefotos schrecklich, also mein Gesicht irgendwo zu sehen und genau, Plattencover mit mir drauf, schrecklich und Plakate. Absolut richtig. Also es gab mal, ich glaube zur zweiten Eisenbahnplatte haben wir mal so eine Doppel-A-Null-Plakatierung gemacht und dann hing da am Alexanderplatz so ein riesen Eisenbahnplakat mit mir drauf und ich dachte so, ah, wie schrecklich.
Ja. Ja.
Gehört dazu wahrscheinlich, aber ja. Ich habe da auch durchaus Probleme mit.
Andererseits, wenn du jetzt ein Eis kaufst und dann kommt jemand und sagt so, ich habe die Show neulich gesehen im Huxleys oder wo du gespielt hast und so, es war so mega geil und du warst so mega lustig und so. Dann
freust du dich natürlich. Na klar. Stichwort Feedback, genau. Nee, genau. Das wollte ich nur nochmal investigativ rauskitzeln aus dir, diese Maske, Fluch und Segen-Debatte.
Immer wieder ein Thema auch. Ich überlege ja hin und wieder auch, sie dann mal wegzulassen oder mal zeitlang oder so. Aber irgendwie, ich fühle mich irgendwie ganz wohl damit.
Ja. So, haben wir vielleicht noch irgendwas, um diesen Podcast auf einer heiteren Note zu enden?
Ja, ich bin beim Rap gewesen, Rap-Konzert.
Erzähl.
War gut. Fatoni hat eingeladen da hier beim, wie heißt denn das nochmal, da, so ein Techno-Club, About Blank. Und dann hat eine Vorband
draußen
gespielt.
Draußen im Garten aber, oder?
Ja, draußen im Garten. Das ist schön. Es war sehr schön. Er hat Spaß gemacht. Er hat mega performt. Und es gab eine Vorband. Und die hat immer so auf eine gewisse Art und Weise versucht, die Leute zu animieren, die mir etwas unangenehm war. Aber den Leuten, die da waren, die fanden es total super. Und zwar gab es dann diese Situation, dass sie meinte, alle in die Knie.
Ah, ja.
Alle mussten in die Knie gehen. Und ich kann ja bei sowas nicht mitmachen. So. Also wenn jemand sagt, mitklatschen, dann habe ich so einen Impuls. So, dann mach ich keinen Fall.
Ja.
So. Und jetzt alle Hände hoch und so, mache ich natürlich nicht mit. So. Also weil ich kann das irgendwie nicht. Selbst wenn mir die Künstler sympathisch sind und ich Musik mega geil finde, ich mache es irgendwie immer nicht. So.
Ja.
Weil ich immer auch auf andere Dinge achte, wenn ich irgendwie beim Konzert bin und nicht so involviert sein möchte. Und dann gab es natürlich die Situation, dass ich als Einziger stehen blieb und alle um mich herum
waren in die Knie. Ich dir gerade vorschlagen, weil ich habe das auch schon erlebt, alle in die Knie. Genau, dieses alle Hände in die Luft, da kommt man ja irgendwie noch raus aus der Nummer, ohne die Hände in die Luft zu machen.
Ja.
Nur ich bin dazu übergegangen, beim alle in die Knie Moment, dann doch da mitzuspielen, weil du willst ja auch nicht der Dulli sein, der da als Einziger steht.
Ja, was habe ich gemacht? Fluchtreflex. Ich bin einfach gegangen, den direkten Weg nach hinten raus. Wie komme ich aus der Nummer raus? Ich habe nicht mitgemacht, weil ich wollte nicht in die Knie gehen. Ich bin einfach gegangen. Ich habe mir ein Bier geholt. So.
Liegt das an den Knien? Ist das ein orthopädisches Problem?
Habe ich so behauptet. Habe ich mir selber so erzählt. So. Aber natürlich ist es einfach, weil ich ein garstiger Typ bin, der das einfach nicht mitmachen will. Generell, wie stehst du denn zu diesem Mitmachding? Ich finde es ja eigentlich cool, wenn das auf so natürliche Art und Weise passiert. Und ich sehe auch, dass die Leute daran total viel Spaß haben. Ne? Dann wird der Moshpit irgendwie organisiert und alle Hände hoch. Und so. Das macht ja irgendwie was auch mit der Atmosphäre. Ich finde nur die Art und Weise, wie es passiert, ist so, es macht so einen Unterschied. Also ob es halt irgendwie auf natürliche Art und Weise passiert oder ob es irgendwie so wie so eine Art Mitmachtheater wirkt. Anton, also Fatoni, hat das auch total gut drauf. Der macht das richtig gut, aber macht es so im ja. Vorbeigehen. So, es passiert halt einfach so. Und genau, in der Situation wirkt es halt so. Sie hat auch immer so gesagt, wie die nächsten Hooks dann sind, damit alle schon mal wissen, ja. wo sie ihren Einsatz haben und so. Und wurde immer sehr viel so erklärt zur Musik hin und so. Und die Leute finden es super, ne? Also dann sind sie auch wirklich vorbereitet und können dann gleich mitmachen und so. Ich finde, es gibt halt, was die Animation angeht, solche und solche Erfahrungen. Wie siehst du das?
Naja, so ein bisschen so der musikalische Bereich, der mich sehr geprägt hat, so sag ich mal Großraum, so Independent-Musik. Da ist es ja wahnsinnig verpönt, irgendeine Form von Publikumsmotivation zu machen. Oder war es bei Zeiten? Ne? So, ja. Was, man sagt ja auch, Shoegaze ist ja auch so eine Bezeichnung für so Musik, wo man dann sich die ganze Zeit selber auf die Schuhe guckt, so mit dem Kopf nach unten und wenig Kommunikation mit dem Publikum und so. Das galt ja lange als cool und genau jede Art von Animation galt ja immer als Sellout und kommerziell und unkünstlerisch und sowas. Ich muss sagen, dass ich bis zum gewissen Grad doch eine große Freude habe, wenn das Publikum so ein bisschen mit einbezogen wird.
Ja, 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 ich mache das ja auch. Ich will ja, ja. auch das Feedback, das braucht man ja auch als Künstler. Deswegen, ich will das überhaupt nicht enden oder so.
Das ist
die Frage ist, wie findet man die Balance, dass man nicht das Gefühl hat, man ist in so einem Mitmachtheater, sondern dass es auf so natürliche Art und Weise passiert. Und an dem Abend, genau, hatte ich das Gefühl, ich kann gar nicht ausmachen, warum. Das ist wahrscheinlich einfach Erfahrung. Ne? Fatoni hatte es mega gut drauf, hat es richtig gut gemacht. Und die erste Band schwimmte da noch so ein bisschen.
Also, keine Ahnung, mitklatschen, mitsingen. Also, ich meine, das ist ja auch ein alter Hut, ne? Diese Frage-Antwort-Spiele. Oder sowas, ne? Kennt man auch von Queen. Wie heißt er nochmal? Geil, dass ich.
Freddie Mercury? Der
Freddie Mercury, ne? Wenn er da beim Live Aid steht und das ganze Publikum singt. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, genau. So, es ist natürlich irgendwie gut. Ist
gut.
Ja. Ich muss sagen, ich fremdel sehr mit dem Rap-Kontext Animation, weil da ist es ja wirklich so ein Rap-Konzert ist so und alle Hände und ihr alle. Und, also, wo ich das Gefühl habe, dass die Animation teilweise fast mehr im Vordergrund. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich spiele ja oder habe auch viel gespielt in den letzten Jahren mit dieser Unter meinem Bett Kinder-Live-Musikband. Das ist so ein Projekt, das ist so ein Sampler, der immer rauskommt mit so wechselnden Acts, die da so ein Kinderlied machen. Also auch Leute, die nicht von der Kindermusik kommen. Und da gibt's dann Konzerte zu mit so wechselnden Gästen, auch wie so eine kleine Roadshow, so eine kleine Gala. Und da sind auch viele Beteiligte eher so aus so einem Indie-Kontext, wo man dann auch auf der Bühne ganz stark so diese Indie Sozialisation merkt, also auch eher so für sich und so, ich spiele hier einfach so meinen Song, ganz natürlich in Anführungszeichen. Und dann hatten wir aber auch ab und zu mal so Rapper zu Gast. Also wir hatten mal Mackes, wir hatten mal Dr. Renz von Fettes Brot da, wir hatten Bo war ein paar Mal dabei hier von
Das Bo.
Und ich merke immer, da ist plötzlich eine ganz andere Spannung auf der Bühne. Und das bringt mir dann irgendwie Bock, weil das, genau wie du sagst, so im Rap, die haben das dann oft irgendwie drauf, das so ganz natürlich rüberzubringen. Weil es ist halt schnell cringe, wenn du den Leuten irgendwie eine Gesangsmelodie beibringen willst vorm Song und so und dann klappt das nur so halb und so.
Warte mal, hier klingelt jemand Sturm.
Okay.
Warte, was ist denn das? Warte mal.
Hallo? War Klingelstreich oder was?
Ja, naja, also Rap.
Ja, nee, ja, da finde ich es dann irgendwie gut.
Die haben es halt irgendwie drauf.
Ja, 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 genau. Ja, ist schwierig. Genau, weil man möchte natürlich nicht in dieses Showband-mäßige rein, aber andererseits ist es irgendwie auch doch ganz schön fürs Publikum so ein bisschen einbezogen zu werden.
Ja. Yep.
Genau. Und das, was du meinst, dass so dieses alle in die Knie und auf drei springen wir und Wall of Death und so, ihr stellt euch in zwei Reihen und bei drei lauft ihr aufeinander zu und so, das sind ja auch eher so Festivalspielchen, die eher so aus dem Rock der härteren Gangart kommen, ne?
Ja, aber wird im Rap auch jetzt benutzt, ne? Der Moshpit muss schon sein.
Ah ja, okay. Ja, ich bin da nicht so drin, aber interessant.
Finde ich gut. Aber genau, ich gucke, glaube ich, einfach nächstes Mal ein bisschen weiter von der Seite zu, damit das mir nicht nochmal passiert, dass ich dann alle in die Knie gehe. Ich der Einzige in der Mitte.
Dass du in die Knie gehen musst.
Ja, und dass ich da in der Mitte alleine dann rumstehe. Weil die Leute sind natürlich eher hörig, wenn sie ihre Rap-Helden hören und machen bei allem mit. Und sind ja alle so verklemmt wie ich. Naja.
Ja, vielleicht müsst ihr da auch ein bisschen aufeinander zugehen, du und die Rap-Animation. Kannst du nicht so leicht gebückt, dass es noch so als durchgeht, als in die Knie, aber nicht komplett so? Also.
Es war jedenfalls ein Mega-Konzert, hat viel Spaß gemacht. Genau, gab es noch eine Party danach, wir hatten eine gute Zeit.
Eine Time.
Ich hatte eine Time gehabt, dann erstmal Schach gespielt, da jemand getroffen bei der Aftershow-Party. Der hatte ein Schachbrett dabei, habe ich erstmal natürlich Schach gespielt.
Ist das wirklich wahr?
Das
denkst du dir auch gerade aus.
Nein, das ist wirklich wahr.
Meinst du, das könnte so eine Kultur werden, dass jetzt die Leute mit dem Schachbrett zum Lambert-Konzert kommen und dich dann auffordern?
Ja.
Okay. dann würde ich fast sagen, danke, dass ihr dran geblieben seid. Dann würde ich sagen, da verabschieden wir uns heute mit leicht zerfasert rotierenden, Feedback-erzeugenden, zwingenden Grüßen.
Findest du, warst du zerfasert? Ich fand, wir hatten gute Topics.
Ich hoffe.
Ja, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und natürlich bis nächste Woche. Da sehen wir uns ja auch erst wieder. Ne, jetzt machen wir eine Woche frei, gehen zu Jazzkonzerten. Kann man auch euch nur empfehlen. Geht da doch mal vorbei. Es wird heiß improvisiert wieder in den deutschen Großstädten, aber auch drüben bei unseren Freunden in der Schweiz und Österreich. Darf man nicht vergessen. Auch da wird improvisiert. Liebe Impros, ich sag mal, habt eine gute Time und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich würde mal sagen,
auf Wiedersehen.
Mit zwingenden Grüßen. Ciao, ciao.
Tschüss.